SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light, der magische Fluch, von Freya Mask. Folge 5. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 7. Robin Blythe gefiel das Haus. So viel war offensichtlich. Und trotz seines Anfalls oben von Nervosität, Bedenken, war er beim Abendessen entspannt, ließ Bemerkungen fallen, wenn es angebracht war, und verfiel in höfliches Schweigen, wann immer sich die Unterhaltung in Gefilde bewegte, die nur für die magische Gesellschaft von Interesse waren. Sein einziger Fehltritt war am Anfang des Mahls erfolgt, als er fragte, ob sie darauf warteten, dass Mrs. Corsey sich ihnen anschloss. Der Raum hatte eine sich in die Länge ziehende Peinlichkeit erlitten, bis Edwins Vater sagte, »Leider ist meine Frau heute Abend unpässlich.« Mit einem kurzen Blick zu Edwin, der recht deutlich ausdrückte, dass Edwin darin versagte, sein eigenes Durcheinander zu sortieren. Nun aß Edwin seine Suppe, ohne sie zu schmecken, und sah zu, wie Robins Lächeln verhaltener und dann wieder breiter wurde, je nachdem, was die Atmosphäre verlangte. Es war das Lächeln eines Menschen, der genau wusste, wie er sich in Gesellschaft zu verhalten hatte, selbst wenn diese Gesellschaft merkwürdig war. Wen kümmerten die Feinde seiner Eltern? Und wen interessierte schon das Innenministerium? Das Außenministerium hätte sich den Besitzer dieses verheerenden Lächelns schnappen und ihn kultivieren sollen wie eine Treibhauspflanze. Was ihn selbst betraf, so schätzte Edwin sich glücklich, dass er es schaffte, das Essen bei sich zu behalten. Er vergaß es immer, wenn er in der Stadt war. Jedes Mal vergaß er, wie es war, das Schild von Penhallig zu passieren und festzustellen, dass seine Magie voll Verwirrung erzitterte und sein Blut an seinen Adern zog. Penhallig House war auf Land errichtet worden, das die Krone vor einem Jahrhundert jemanden übergeben hatte, der seine kornischen Wurzeln vermisste, und war erneut übergeben worden, einschließlich des Namens, als Edwins Eltern es gekauft hatten. Nun war es das Land seiner Familie, Magie war ihm neu. Und in jeder Minute, die Edwin hier verbrachte, spürte er, wie das Land versuchte, ihn kennenzulernen, versuchte, Macht zu finden, wo so wenig Macht wohnte. Es war ein verstörendes Gefühl, als ob der Grund selbst sich erheben und ihn abwerfen würde, wie ein scheues Pferd. Es fühlte sich genauso an wie die Botschaft in den Augen seines Vaters, verschlüsselt an den besten Tagen und unverblümt an den schlechtesten. »Ich sehe, was du bist, und du bist nicht genug.« »Ich dachte, es wäre dieser Gatling-Junge, der den Verbindungsposten innehat«, sagte Walt. »Er ist es leid geworden, mit seiner eigenen Nutzlosigkeit konfrontiert zu werden, was?« Edwin brauchte einen Augenblick, um zu bemerken, dass sein Bruder mit ihm sprach, und einen weiteren, um das dumme, kindliche Flattern panischer Wachsamkeit zu unterdrücken. Er sollte über diese Feigheit hinweg sein. Sie waren erwachsene Männer. Walter Corsey hatte das Vertrauen ihres Vaters als dessen geschäftlicher Stellvertreter und gehörte zum Beirat des Präsidenten. Er hatte jetzt Besseres zu tun, als sich kreative Methoden auszudenken, wie er seinen jüngeren Bruder schikanieren konnte. Das sagte sich Edwin stumm und bedächtig. Es half nichts. Es änderte nichts an der Tatsache, dass Edwin, gefährlicher Fluch hin oder her, gezögert hatte, überhaupt nach Penhallig zu kommen, wenn er gewusst hätte, dass Walt auch hier sein würde. »Ich weiß es nicht«, sagte Edwin. »Ich habe Reggie schon seit Wochen nicht mehr gesehen.« »Das war für Sylvester Gatling ein harter Schlag«, sagte Edwins Vater. Alle am Tisch verstummten und die Gesichter wandten sich ihm respektvoll zu. Clifford Corsey war nicht groß, doch er gebärdete sich mit der aggressiven Selbstsicherheit, die Walt und Belinda geerbt hatten. Seine nicht-magischen Geschäftspartner hielten diese wahrscheinlich fälschlicherweise für das Gewicht von Geld. Doch Edwins Vater war mit der Macht zur Welt gekommen, die seinem sicheren Auftreten zugrunde lag. Sein Vermögen zu machen hatte diese Macht lediglich vergoldet. Er fuhr fort.
Und auch noch sein einziger Sohn. Schreckliche Sache, einen Zweig englischer Magie so austrocknen zu sehen.
Seine Töchter könnten es mit der Zeit wieder ausgleichen, bekundete Billy Byatt. Ich habe gehört, die Ältere soll demnächst heiraten.
Keine Garantie für die Blutlinie, alles in allem, sagte Mr. Corsay düster.
Hitze stieg an Edwins Hals hoch. Er hielt den Mund, als ein neuer Gang serviert wurde. Billy begegnete Edwins Blick und verzog mitfühlend die Lippen. Neben Edwin war er der am wenigsten mächtige Magier im Raum, und Edwin kam nicht umhin, mitleidige Verbundenheit in die Tatsache hineinzulesen, dass Billy von Bells und Charlies Kreis immer am freundlichsten zu ihm gewesen war.
»Vielleicht können Sie uns über den Verbleib des Mannes Aufschluss geben, Sir Robin«, sagte Walt. »Ist Gatling ein Freund von Ihnen?«
»Traurigerweise bekommen manche Leute einfach nie ganz den Dreh heraus, wie man Freundschaften schließt. Aber Sie scheinen mir nicht von dieser Sorte zu sein.«
Sein kleines Lächeln lud Robin ein, bei der Stichelei auf Edwins Kosten mitzumachen. Edwin war es so sehr gewohnt, dass es ihn ermüdete. Mehr als alles andere gefiel es Walt, innezuhalten und die Schauplätze seiner eigenen früheren Siege zu bewundern. Und als Walt mit der Schule fertig gewesen war, hatte er bereits zwei von Edwins zaghaften Freundschaften mit der Wurzel ausgerissen. Eine, indem er schlicht die Wahl präsentiert hatte, mit Edwin zusammengequält zu werden oder dem zu entkommen. Und die andere, subtiler, indem er sie mit Halbwahrheiten gegen ihn vergiftet hatte. Infolgedessen hatte er salzige Erde hinterlassen. Edwin hatte seine Lektion gelernt und versuchte nicht mehr, irgendwelche Verbindungen einzugehen, die sich als Zielscheiben erweisen könnten. Es war in Ordnung. Er hatte sich in seiner eigenen Gesellschaft immer am wohlsten gefühlt.
»Leider nicht«, sagte Robin, vollkommen höflich, aber nicht mehr herzlich. »Ich habe Reggie Gatling nie kennengelernt.«
»Blythe«, sagte Walt nach einer Pause. »Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Blythes kenne. Ist die Magie auf der Seite Ihrer Mutter?«
»Ich, sagte Robin mit aufgerissenen Augen und blickte Edwin hilfesuchend an. Edwin hatte darüber gebrütet, wie viel er erzählen sollte. Der Kreis um Belinda und Charlie bestand aus skrupellosen Klatschmäulern. Nicht schlimmer als der Durchschnitt, aber nichts, was man ihnen erzählte, konnte jemals geheim gehalten werden. Es würde sich in ihrer Schicht der magischen Gesellschaft Englands ausbreiten wie Tee auf einer Buchseite. Er hatte ihnen Robin als den neuen Verbindungsbeamten vorgestellt und es dabei belassen. Und Robins exzellente Manieren leisteten ganze Arbeit dabei, dessen Unwissenheit zu kaschieren. Doch es bestand keine Hoffnung, ein ganzes Wochenende hinter sich zu bringen, ohne dass herauskam, wie vollkommen ahnungslos Robin war. Nicht mit der Art von Spielen, an denen Belinda Spaß hatte.
»Robin stammt überhaupt nicht aus einer magischen Familie«, sagte Edwin. Am besten war es, diesen Teil kurz und schmerzlos hinter sich zu bringen. »Jemand im Innenministerium hat ihn uns versehentlich zugeteilt. Er ist erst vor wenigen Tagen entscheffelt worden.«
Besteckgeklirr hielt inne. Das Schweigen am Tisch hatte sich verdichtet. Walt betrachtete Robin aufmerksam. Nach einem Augenblick lächelte er und rief damit einen Schauer der Assoziationen hervor, der bewirkte, dass Edwin seine Finger im Schoß verbergen wollte. Für einen unvoreingenommenen Beobachter war es wahrscheinlich ein normales Lächeln, pfauenblau getönt durch Walts Lotsenlicht, das behaglich in dem gläsernen Becher neben seinem Wasserglas leuchtete. Heute Abend gehörten die Becher vor jedem Gedeck alle zur selben Garnitur, ein abstraktes Mosaik aus Grün- und Violetttönen. Robins leerer Becher wirkte plötzlich wie eine recht unglückliche Metapher.
Und du hast ihn hierher gebracht, sagte Walt.
Eine ebenso gute Einführung wie jeder andere, wenn er die Arbeit machen soll, sagte Edwin.
Er zwang sich, den Blick seines Bruders standzuhalten. Alles, was mit dem Fluch zu tun hatte, konnte bis morgen warten. Und Walt und sein Vater hatten ohnehin vor, dann nach London zurückzukehren.
»Ich nehme an, es ist recht angenehm für dich, Wynn, nicht derjenige im Raum zu sein, der am wenigsten Magie besitzt«, sagte Bell.
Trudy wandte sich Robin mit der erwartungsvollen Miene eines Kindes zu, das die Nase an die Gitterstäbe eines Zugkäfigs gedrückt hatte, in der Hoffnung, dass der Elefant etwas Unterhaltsames anstellen würde.
»Dann muss es für Sie ja ganz frisch und wild und seltsam sein.«
»Das Amorspiel war eine gewisse Überraschung«, sagte Robin. Sowohl Trudy als auch Bell verfielen in glucksendes Gelächter.
»Kein Wunder, dass Sie ausgewichen sind, Sie törichter Kerl«, sagte Bell. »Es ist eine Mutprobe. Die Durchtränkung der Pfeile lässt diese auf Bewegung reagieren. Sie verfehlen einen, wenn man rechtzeitig erstarrt. Wenn man zuckt, ist es wahrscheinlicher, dass man einen Streifschuss abbekommt. Und dann erhält man die Strafe.«
»Wie der Instinkt von Jagdhunden«, sagte Robin scheinbar ungerührt.
»Nur einen Streifschuss?«
»Bisher ist noch niemand gestorben«, sagte Francis Mix und lachte, als hätte er etwas Amüsantes gesagt. Sein Ellbogen stieß an den von Edwin, als er nach der Saussure griff, und Edwin mied seinen Blick. Mixi war leicht zu animieren, wenn er ein paar Gläser intus hatte, und sein Sinn für Humor war derber geworden, doch dessen Art hatte sich seit dem Schulhof nicht weiterentwickelt.
»Am besten spielt man es in Paaren«, sagte Bell.
»Ganz recht«, sagte Charlie. »Es schickt sich schließlich nicht, die Sicherheit seiner Ehefrau dem Zauber eines anderen Burschen anzuvertrauen.«
»Also schießt einer der Partner und einer kontrolliert den...«
Robin machte eine schwebende Bewegung mit seinem Messer.
»Die Dame schießt«, sagte Charlie. »Man kann von einer Frau nicht erwarten, dass sie freies Schweben bewältigt, nicht wahr? Das braucht Übung. Doch manche Frauen sind gut im Bogenschießen.«
Breit und selbstzufrieden strahlte er Bell an, die zurückstrahlte. Robin stellte einige Fragen darüber, wie der Zauber funktionierte. Charlie machte es vor, wischte sich Butter von den Fingern, ehe er mit dem Fadenspiel anfing. Er erklärte seine Bewegungen in einem gönnerhaften Ton und machte bei den technischen Details einige Fehler, doch der Zauber gelang nichtsdestotrotz. Er sandte Bells Stuhl gut einen Meter über den Tisch, während sie weiterhin ihr Weinglas umfasst hielt und theatralisch daran nippte.
»Nicht beim Essen, Charlie«,
sagte Edwins Vater, doch er klang nicht, als ob es ihm missfiel. Danach hielten Charlie und Bell Robin in ein lebhaftes Gespräch verwickelt. Charlie mochte Leute immer mehr, wenn er ihnen etwas schlecht erklärt hatte, und Bell mochte einfach Dinge, die Edwin gehörten. Nach dem Dinner zog sich Mr. Corsi in sein Arbeitszimmer zurück, und Charlie schlug eine Runde Billard und eine Flasche Portwein vor.
»Für mich nicht«, sagte Edwin, »ich gehe Mutter besuchen.«
»Ich komme mit«, sagte Robin.
»Das heißt, falls es ihn nichts ausmacht. Ich würde ungern zu Bett gehen, ohne der Dame des Hauses meine Aufwartung gemacht zu haben.«
Edwin fiel kein Grund ein, unter den Blicken aller anderen im Raum abzulehnen.
»In Ordnung«, sagte er.
Doch sobald man sie allein gelassen hatte und Edwins Lotsenlicht von dessen Behälter zu dessen Platz über seiner Schulter dekantiert worden war, gab Edwin sich keine Mühe, seinen Unmut zu verbergen.
»Was tun Sie da? Ich dachte, Sie würden es schätzen, in Gesellschaft zu sein. Gehen Sie mit den anderen etwas trinken. Gehen Sie Billard spielen.«
»Ich hätte Angst, von einem Kö gekratzt zu werden, ohne dass Sie da wären, um mich wieder herzurichten. Wie funktioniert Billard in einer solchen Gesellschaft? An der Decke?«
»Man mogelt. Obwohl ich bezweifle, dass Billy oder Mixie, Walt und Charlie die Stirn bieten können, falls sie nach Kilworth-Regeln spielen. Ohne eine Menge stumpfer Macht lässt sich Elfenbein nur schwer durchtränken. Vielleicht spielen sie heute Abend fair,
Ich bin sicher, Sie hätten eine Chance.
Sie versuchen, mich loszuwerden, sagte Robin und bremste plötzlich. Ich wollte nur... Wollte wirklich... Dann ist sie also sehr unpässlich?
Edwin hätte sich Robins mit zwei weiteren Sätzen entledigen können, indem er durchblicken ließ, dass dieser sich unhöflich in eine private Familienangelegenheit drängte, was tatsächlich der Fall war. Doch Edwin erinnerte sich an Robins eingezogene Schultern auf dem Flur vor ihren Zimmertüren und betrachtete die Anspannung um die Augen des Mannes. Robin war absolut in der Lage, Edwin gegenüber unhöflich zu sein, wenn auch zu niemand anderem. Wenn er mit den anderen hätte gehen wollen, hätte er das getan.
»Ich weiß nicht genau, wie es ihr im Augenblick geht«, lenkte Edwin ein.
»Aber sie lernt gern neue Leute kennen. Kommen Sie.«
Morton, die Schildpattkatze, stand mitten im kleineren Treppenhaus und starrte auf eine Stelle auf halber Höhe der Holzverkleidung der Wand, als sie die Räume von Edwins Mutter ansteuerten. Er stieß ein fragendes Jaulen aus, hielt inne, zuckte mit den Ohren und jaulte dann erneut.
»Ich glaube, Ihre Katze riecht eine Maus«, sagte Robin.
»Nein, er spricht nur mit dem Geist.«
»Geist?«
Als sich Edwin umwandte, blickte Robin genauso resigniert, wie er geklungen hatte. Es war der Blick eines Mannes, der so vom Regen durchweicht worden war, dass er seinen Regenschirm in den Rinnstein geworfen hatte und seinen Kragen gerade dem Sturm öffnete. Edwin lenkte seine Gedanken fort von der Vorstellung von Robins nacktem Hals, an dem Regenwasser hinabrann. Das war ein Ausrutscher. Verständlich. Er war müde. Er war besorgt. Er hasste es, auf dem Land zu sein, und er hasste auch das Gefühl, das sowohl Penhallig als auch sein Bruder in ihm hervorriefen. Zum Teufel, er stand doch selbst inmitten eines Sturms, seit er an jenem Montagmorgen Reggies Büro betreten hatte. Aber er würde seinen Regenschirm mit aller Kraft festhalten.
»Geist«, bestätigte Edwin. »Keine Sorge, Sie sind ungefährlich.«
»In der Stadt sagten Sie, es gäbe gar keine Geister, dass sie Unsinn seien.«
»Sichtbare Geister sind Unsinn«, meinte Edwin. »Man kann sie nicht mit den Augen wahrnehmen. Sie können auch nur mit einem sprechen, wenn ein Medium anwesend ist. Und es gibt in ganz England vielleicht nur 3 echte Medien.«
Robin schielte zur Wand. »Woher wissen Sie dann überhaupt, dass sie da sind?«
»Vor allem wegen der Katzen. Es gibt auch Verfolgungszauber, die man wirken kann, aber Katzen sind einfacher.«
Als sie in Mrs. Corseys Räume eingelassen wurden, mit einer lächelnd vorgebrachten Ermahnung ihrer Zofe Annie, Edwins Mutter, nicht zu lange wach zu halten, saß diese in ihrem Sessel statt in ihrem Bett. Das war ein gutes Zeichen. Noch ermutigender waren ihre makellosen Locken und die Tatsache, dass sie ihre Rubinohrringe angelegt hatte. Mit dem Schultertuch, das sie sich umgeworfen hatte, hätte sie eine Matrone sein können, die von den Strapazen eines abendlichen Balls ermüdet war, statt einer Frau, die sich wahrscheinlich den ganzen Tag nicht aus diesem Sessel bewegt hatte. Edwin durchquerte das Zimmer, um sie auf die Wange zu küssen, und roch ihren Lilienduft.
»Hallo, Liebling«,
sagte sie warm und erwiderte den Kuss.
»Du hättest uns Bescheid sagen sollen, dass du kommst.«
»Ich wollte euch überraschen.«
»Und das ist dir gelungen.«
Sie spähte zu Robin, der an der Zimmertür stehen geblieben war. Annie hatte viele Aufgaben und eine bestand darin, den Hausklatsch direkt in diese Räume zu schleusen.
»Sir Robert Blythe, willkommen auf Penhallig.«
»Danke, Ma'am«, sagte Robin. »Es tut mir leid zu hören, dass Sie unpässlich waren.«
Mrs. Corsey deutete auf die Armlehne ihres Sessels. Nach einer Pause kam Robin und nahm unbeholfen darauf Platz. Neben ihm wirkte sie sogar noch schmaler, wurde noch mehr vom Samt verschluckt. Er sah zu Edwin, zu ihrer anderen Seite, und Edwin hatte das unerfreuliche Gefühl, Teil eines Paars Buchstützen zu sein. Üblicherweise war sein Wiedersehen mit seiner Mutter privat. Doch er hatte nicht gelogen. Sie traf wirklich gerne neue Leute. Und ganz gewiss gefiel es ihr, dass Robin direkt mit einer Frage nach der Weidentapete einstieg und nach dieser bestimmten Holzeinlegearbeit auf der Oberfläche der breiten Kommode in der Eingangshalle und nach den Fliesen um das Waschbecken in seinem Zimmer. »Sie haben einen Blick für Design, Sir Robert«, sagte sie erfreut. »Meine Eltern hatten Interesse an Kunst. Ich selbst entwickelte mehr Interesse daran, als ich eigentlich vorhatte«, sagte Robin. Es klang wie eine einstudierte Antwort. »Ich habe noch nie ein Haus gesehen, das so vollständig den neuen Stilen gewidmet ist. Das ist außergewöhnlich.« Florence Courcys müde Augen leuchteten auf. »Ich habe es komplett entkernen lassen, als wir es damals gekauft haben. Von den Dachböden bis zu den Kellern. Und dann bin ich mit der Hälfte der Kreationen der Herren de Morgan und Morris in der Tasche hineinmarschiert.« »Kühn«, sagte Robin mit einem Lächeln. »Sie wissen wahrscheinlich, dass mein Mann sein Vermögen mit der amerikanischen Eisenbahn gemacht hat. Wir haben einige Jahre dort drüben verbracht, als meine Gesundheit solche Reisen noch erlaubte.« »Das wusste ich nicht«, sagte Robin mit einer Miene, als wollte er sagen, »fahren Sie fort.« »Edwin hat mir nicht erzählt, dass er in Amerika gelebt hat.«
»Das war vor meiner Geburt«, sagte Edwin.
»Es war eine wundervolle Zeit. Wir hatten sogar das Vergnügen, uns mit dem großen Mr. Tiffany anzufreunden«, murmelte seine Mutter, wobei ihr Blick abwesend wurde. »Seit wir endgültig nach England zurückgekehrt sind, haben wir bei seinem Studio zahlreiche Arbeiten für das Haus in Auftrag gegeben.« Robins Gesicht hellte sich auf. »Das dachte ich mir. Die kleinen Becher auf dem Esstisch?« »Ja, die gehören zu meinen besonderen Schätzen, obwohl wir natürlich kaum erklären konnten, was ein dekoratives Lotsenglas ist, als wir diese Bestellung aufgaben. Ich vermisse ihren Anblick. Ich wünschte so, ich hätte die Energie, mich öfter beim Abendessen der Familie anzuschließen. Ich habe das heftige Gefühl, dass ich anwesend sein sollte.«
»Man kann von dir nicht erwarten, es mit Bells Kreis auszuhalten, Mutter«, sagte Edwin. »Mach dir deswegen keine Gedanken. Ich esse mit dir zu Abend, solange ich hier bin, ja? Wir können ein Picknick daraus machen.«
»Nein, nein, Liebling. Ich kann mir nicht vorstellen, dir eine solche Langeweile aufzuerlegen.« »Und wenn ich sagte, dass ich es bevorzuge?«
Ihre Augen waren die von Belle. Ein helleres Blau als seine eigenen. In ihnen stand nichts als Liebe. Und dennoch spürte Edwin das Flüstern ihrer Enttäuschung, als hätte er sich an einem Blatt Papier geschnitten.
»Edwin, Liebling, du darfst dich nicht von ihnen ärgern lassen.«
»Blythe, Robin«, sagte Edwin, »ich hätte gern einen Moment allein mit meiner Mutter.«
Robin erhob sich sofort. »Ich warte draußen«, sagte er. »Schließlich habe ich mein Lotsenlicht vor meinem eigenen Zimmer zurückgelassen, trotz Edwins Warnung an mich, das nicht zu tun.« Er zwinkerte Edwin zu, als er ging.
»So ein netter junger Mann.«
Edwins Mutter betastete die Falten ihres Schultertuchs. »Es freut mich so sehr zu sehen, dass du einen Freund hierher mitbringst, Liebling.«
»Er ist kein Freund.«
Edwin nahm zu ihren Füßen Platz, wie er es schon seit Monaten nicht mehr getan hatte. Die erste Berührung ihrer Hand auf seinem Haar bewirkte, dass ihm nach Weinen zumute war. Doch stattdessen atmete er noch einmal tief ihr Parfüm ein.
»Darf ich dir ein Geheimnis verraten, Mutter?«
»Du weißt, wie sehr ich Geheimnisse liebe«,
raunte sie.
Edwin blickte ins Feuer, ließ die gebrechlichen und geschwollenen Finger seiner Mutter durch sein Haar streichen und erzählte ihr die beunruhigende Geschichte von Robin Blythe, Baronet und Staatsbeamter, dem Magie neu und der doch bereits unter rätselhaften Umständen davon gezeichnet war. Es fühlte sich besser an, es jemandem erzählt zu haben. Es erschien ihm richtig, normal, dass sie nur zu zweit waren. Edwin und seine Mutter, die Dinge teilten und der Welt, verheimlichten.
»Armer Junge«,
sagte sie, »und was für ein Ärgernis für dich. Natürlich hättest du kaum anders handeln können. Am besten bringst du das wieder in Ordnung. Ich vermute, du gibst ihm Leteminze, wenn alles geklärt ist.«
»Natürlich«, sagte Edwin.
»Es könnte mehr brauchen als nur die Minze, wenn es schon eine ganze Woche her ist. Ach, bestimmt weißt du, was am besten ist, mein Lieber. Und du kannst immer Charles bitten, den Zauber für dich zu wirken.«
Edwin atmete ein und aus.
»Natürlich«, sagte er wieder. Er wäre mit Freuden hier eingeschlafen, doch er hatte einen Gast. Er wünschte seiner Mutter eine gute Nacht und ging zur Tür hinaus. Robin musterte gerade die Buntglasscheiben des Fensters, das ihm am nächsten war, obwohl die Nacht es verdunkelt hatte. Wenn nötig, würde Edwin auch eine Unterhaltung über Tiffany Glass durchstehen. Doch dann drehte sich Robin um und Edwin sah die Frage, die auf den Lippen des Mannes lag. Edwin sagte,
»Es ist eine Form von Rheumatismus. Es bereitet ihr Schmerzen und zehrt an ihren Kräften.«
Allgemein und unbestreitbar. Mehr brauchte ein Fremder nicht zu wissen. Allen Berichten nach waren die Anfälle von Melancholie mild gewesen, ehe der Rheumatismus sie in die Klauen bekam. Jetzt gab es Wochen, in denen sie sich weigerte, sich morgens anzuziehen oder die Vorhänge öffnen zu lassen oder auch nur die Stimme zu erheben, um einen Brief zu diktieren. Edwin hatte die Durchtränkung ihrer Stifte selbst gewirkt. Sie reagierten schon auf ein Flüstern. Edwin schrieb ihr häufiger, nicht seltener, wenn die Lücken zwischen ihren Briefen gähnend lang wurden. Das schien sie nie schneller herauszuholen, dennoch schrieb er. Sie waren gerade in den Südflur eingebogen, als Blythe stehen blieb und schwankte, die Augen weit aufgerissen. Er umklammerte nicht seinen Arm, noch krümmte er sich darum, wie er es im Zug getan hatte und wie Edwin halb befürchtet hatte, dass er es während des Abendessens tun würde. Stattdessen stand er einfach nur an die Wand gesackt da und starrte ins Leere. Die Farbe war aus seinem Gesicht gewichen, wie es auch in Hawthorns Haus geschehen war. Er atmete, allerdings flach. Edwin kam sich während einiger langer Herzschläge alarmierenden Schreckens vollkommen nutzlos vor. Und dann war es vorüber, was auch immer es gewesen war. Robin blinzelte und befand sich wieder hinter seinen eigenen Augen. Edwin führte sie beide den Gang hinunter und in das Nähere der Weidenzimmer, in dem Robin schlief. Das Lotsenlicht leuchtete noch immer reglos vor der Tür, als stecke es in einer Halterung. »Also«, sagte Edwin, als sich die Tür schloss. Er war gleichermaßen entnervt und besorgt. »Erzählen Sie mir, was los ist. Soll ich einen Arzt holen?« Robin saß auf der Bettkante.
»Nein, ich bin nicht krank, zumindest nicht im üblichen Sinne.«
»Haben Sie Anfälle?« wollte Edwin wissen und machte sich nicht die Mühe, feinfühlig zu sein. »Hören Sie Stimmen?« »Ganz gleich, was es ist. Ich werde Sie wohl kaum mitten in der Nacht aus dem Haus meiner Familie werfen lassen. Erzählen Sie es mir.«
Robins Stimme zitterte. »Ich sehe Dinge. Sehe sie nicht nur. Ich werde hineingeworfen, schätze ich. Es ist, als würde ich an einen anderen Ort transportiert, auf ziemlich grauenhafte Weise. Es hat an dem Abend angefangen, als man mich angriff.«
»Was für Dinge?« fragte Edwin scharf. Er versuchte bereits, Querverbindungen herzustellen zwischen immersiven Visionen und jeglichen Flüchen, von denen er je gelesen hatte. Doch es gelang ihm nicht.
»Dieses Mal war es ein Heckenlabyrinth«, sagte Robin. »Groß, ordentlich getrimmt. Die Sorte, die man auf dem Grundstück von Häusern im ganzen Land finden kann, wage ich zu behaupten.
Ich habe das Labyrinth gesehen und den Himmel und etwas, das sich bewegte am Rande des Ganzen.
Dieses Mal? Die anderen Male war es anders?
Ja, es war jedes Mal anders.
Röte färbte Robins Wangen.
Immer nur kurze, flüchtige Blicke auf Orte oder Menschen. Und nein, ich höre keine Stimmen. Es gibt nie irgendein Geräusch.
Erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben.
Robins Stimme bekam eine gewisse Schärfe. Ich male Ihnen die Visionen auch auf, wenn Sie darauf bestehen. Aber vielleicht kann das bis morgen warten.
Sie hätten mir davon erzählen sollen, blaffte Edwin. Ein Fluch, der Visionen auslöst, das ist ein Detail. Das könnte von entscheidender Bedeutung sein. Wie soll ich lernen, dem entgegenzuwirken, wenn Sie Informationen zurückhalten?
Robin sah ihn wütend an. Ganz gleich, wie oft wir einander mit dem Vornamen ansprechen.
Edwin, ich kenne Sie nicht. Ich wusste nicht, ob ich Ihnen vertrauen kann. Ich weiß es immer noch nicht.
Edwin starrte zurück. Sie sind hierher gekommen. Kaum eloquent, doch Robin schien zu verstehen, was er meinte.
Ja, ich bin hier, nicht wahr? In einem Haus voller Fremder, die Magie wirken können. Und die letzten magischen Fremden, denen ich begegnet bin, haben mich hiermit belegt.
Das war nachvollziehbar. Edwin war einen Augenblick bestürzt angesichts der Furcht, die sich in Robins Augen drängte, hinter dem Zorn. Dann war er verwundert, dass dies das erste Mal war, dass er sie zu Gesicht bekam. Der sture Sportler Robin Blythe. Körperlichen Mut hatte er eindeutig reichlich, doch das hier war etwas anderes. Edwin schluckte ein aufsteigendes Schuldgefühl hinunter und rappelte sich auf, wobei er spürte, wie auch ihn Erschöpfung überkam.
»Schlafen Sie ein wenig«, sagte er. »Morgen fange ich mit meiner Recherche an.«
Robin nickte, seine Schultern sanken herab. Er rollte im Sitzen den Kopf, ihm fielen die Augen zu. Seine Ellbogen ruhten auf seinen festen, gespreizten Schenkeln. Ein paar Haarsträhnen rebellierten gegen die geglättete Frisur und fielen ihm in die Stirn.
Edwin biss sich in die Wange und wandte sich ab. Er konnte sich diese Ausrutsche erlauben, solange sie fest in seinem Kopf verschlossen blieben. Morgen würde er tun, was er immer mit Problemen tat. Er würde sich auf Bücher stürzen und sie so lange konsultieren, bis sie die Lösung ausspuckten. Er würde all das lösen. Er würde Robin aus diesem bösen Traum aufwachen lassen. Und dann würde sich auch Edwins Leben beruhigen und wieder normal werden.
Kapitel 8. Der Frühstücksraum enthielt die Gerüche von Buttertoast und Würstchen. Er enthielt außerdem Trudy Davenport und Charlie Walcott, wobei Trudy Zucker in ihren Tee löffelte, während Charlie redete und sich gleichzeitig über den Schnurrbart strich. Beide blickten auf, als Robin eintrat.
»Sir Robin«, sagte Charlie herzlich, »gut geschlafen, hoffe ich?«
Was kalt dahingeworfene Formlosigkeit anging, dachte Robin, war das hier ein Mittelweg, mit dem er leben konnte.
»Sehr gut«, sagte er. »Guten Morgen, Miss Davenport.«
Sie warf ihm einen Blick zu, der auf unpersönliche Weise kokett war, einen Stock, der ausgestreckt wurde, um die Tiefe einer Pfütze zu testen.
»Trudy, ich bestehe darauf.«
Ihr Teelöffel rührte klimpernd in der Tasse herum, ohne dass sie dabei irgendwie nachhalf. Belindas Amorspiel war eine spektakuläre Einführung gewesen, doch offenbar nicht charakteristisch. Der größte Teil der Magie hier war kleiner, beiläufiger und vollständig mit dem Alltag der Menschen verwoben. Und alles war verborgen. Es musste Dutzende, vielleicht sogar Hunderte Land- und Stadthäuser geben, in denen die Magie auf diese Weise wirkte, innerhalb der Mauern oder der Grundstücksgrenzen gehalten.
nur ein weiteres Geheimnis, das wie ein kleiner Fisch unter der Oberfläche der Gesellschaft vorbeischoss und lediglich im Notfall eine Flosse aufblitzen ließ. Nationales Interesse. Berichte an den Premierminister, wie der, den Robin Anfang der Woche erstattet hatte, wobei Asquith, mit seiner langen Nase und den Schlupflidern, ausgesehen hatte, als hätte ihn nichts jemals überrascht. Daher auch das nicht. Und dennoch gab es ein Wort für die Enthüllung der Magie gegenüber den Nichterleuchteten. Als wäre man Saul auf der Straße nach Damaskus. Robin häufte sich den Teller voll mit Essen von den zugedeckten silbernen Platten auf dem Buffet. Er aß schneller, als es seiner Verdauung üblicherweise zuträglich war, und nickte beiläufig, als man ihn informierte, dass Mr. Corsay und Walter bereits aufgebrochen waren, um den ersten Zug zurück nach London zu nehmen, und dass die anderen Mitglieder der Gruppe sich noch nicht hatten blicken lassen. »Abgesehen von Wynne«, sagte Trudy. »Die Dienstboten brachten bereits Tee in die Bibliothek, als ich herunterkam.« »Manchen Leuten ist beim Frühstück nicht nach Gesellschaft«, sagte Robin. »Manchen Leuten ist grundsätzlich nicht nach Gesellschaft«, sagte Trudy. Einen Augenblick fiel es Robin schwer, eine freundliche Miene beizubehalten, als er dieses Echo von Walters Stichelei gegenüber Edwin am Vorabend hörte. Robin hatte nicht recht gewusst, was er von Edwins Bruder halten sollte. Alle anderen hatten sich ihm gefügt, doch es war mehr gewesen als die übliche Achtung vor einem bevorzugten und charismatischen ältesten Sohn. Es hatte eine seltsame Anspannung in der Luft gelegen, wie bei einem Drahtseilakt, die sich mit einer gewöhnlichen Feindseligkeit unter Geschwistern nicht erklären ließ. Sie hatte Robin nervös gemacht, und es war eine Erleichterung zu erfahren, dass Walt nicht regelmäßig mit von der Partie sein würde. »Belle überlässt heute Morgen alles sich selbst. Doch sie wird darauf bestehen, dass ihr beide euch uns nach dem Mittagessen für eine Bootsfahrt auf dem See anschließt«, sagte Charlie zu Robin. »Ich weiß nicht, ob wir«, setzte Robin an. Doch Charlie sagte »Unsinn« und wandte sich wieder seiner Schale mit Kedgeree zu. Robin trank eine halbe Tasse Tee in zwei Schlucken, zuckte anhand des Krampfs einer Beschwerde in seiner Kehle und murmelte etwas Unverbindliches, während er dem Frühstücksraum entkam. Als er die Bibliothek fand, hielt er einige Schritte hinter der Tür inne, um sich überrascht umzusehen. Er war auch früher schon in Bibliotheken von Herrenhäusern gewesen, selbst Thornley Hill besaß ein bescheidenes Exemplar, und er hatte mit etwas Ähnlichem gerechnet. Einem muffigen, verstaubten Raum, düster mit einer massiven Möblierung aus dem letzten Jahrhundert. Die Regale beladen mit zusammenpassenden Sätzen nicht angerührter, in Leder gebundener Bücher. Die Bibliothek von Penhallig House war zwei Stockwerke hoch. Eine schmale Galerie verlief entlang der beiden Wände, die mit Bücherschränken gesäumt waren, die vom Boden bis zur Decke reichten. Eine weitere Wand enthielt Bogenfenster, deren Vorhänge in der Mitte zusammengebunden waren, damit sich das Morgenlicht in den Raum ergießen konnte. Ein einzelner Läufer lag ein gutes Stück weg von dem Kamin, der die letzte Wand dominierte. Ein schmiedeeiserner Mund, umgeben von Fliesen mit einem weißen Rankenmuster auf leuchtend orangefarbenem Grund. Der restliche Fußboden bestand aus einem komplizierten Muster von hölzernen Intarsien in hellen und bernsteinfarbenen Tönen, die in Winkeln zueinander eingelegt waren und sich in regelmäßigen Linien von einer Wand zur anderen erstreckten. Das sah man, wenn man geradeaus blickte. Blickte man hinauf, sah man nichts als Bücher. Robin erinnerte sich verspätet daran, dass Edwin gesagt hatte, sie besäßen eine der größten privaten Sammlungen im ganzen Land. Hawthorne hatte Edwin einen Bibliothekar genannt und es eindeutig als Beleidigung gemeint. Doch Robin fühlte sich, als betrachte er eine Seite aus einem Buch über exotische Geschöpfe, die zeigte, wie das Muster ihres Fells es ihnen erlaubte, mit ihrer Umgebung zu verschmelzen. Edwin stand fast in der Mitte des Bibliotheksbodens, die Hemdsärmel bis zur Mitte des Unterarms hochgekrempelt. Eine Hand blätterte die Seite eines dicken Buches um, das auf einem Tisch aufgeschlagen lag, während er sich mit der anderen im Nacken kratzte. Als er ihn betrachtete, wurde Robin klar, dass er bis zu diesem Moment niemals Zeuge geworden war, wie Edwin Corsi auch nur im geringsten entspannt ausgesehen hatte. Robin ließ die schwere Tür geräuschlos hinter sich zufallen und räusperte sich. Edwin hob den Kopf.
»Da sind Sie ja«, sagte er, als sei Robin ein unpünktlicher Schuljunge. »Als Sie malen sagten, war das scherzhaft gemeint?«
»Ihnen ebenfalls einen guten Morgen«, sagte Robin.
»Was malen?« »Gestern Abend haben Sie gesagt, Sie könnten Ihre Visionen aufmalen.«
Robin hatte das tatsächlich mehr oder weniger scherzhaft gemeint. Er war bestenfalls ein mittelmäßiger Zeichner, doch als er erwog, in Worte zu fassen, was er gesehen hatte, während Edwins stechender Blick ihn ungeduldig ansah, kam ihm die Alternative plötzlich nicht mehr wie eine so schlechte Idee vor.
»Ich kann versuchen, eine davon zu zeichnen«, sagte er. »Wenn Sie Stifte haben?«
»Ein Nicken. Hab ich. Jetzt kommen Sie her und krempeln Ihren Ärmel hoch.« Also war es Edwin, der zuerst die Stifte führte, während Robin seinen nackten rechten Unterarm hinhielt und Edwin die Runen des Fluchs mit penibler Sorgfalt niederschrieb. Keiner von ihnen kommentierte die Tatsache, dass er jetzt ganz bis zu Robins Ellbogen reichte. In einem Winkel von Robins Seele zusammengerollt, wie eine Schlange in der Sommersonne, war die Furcht, die die Augen geöffnet hatte, als Hawthorne zum ersten Mal gesagt hatte, »Es wird immer schlimmer werden.« Jedes Mal, wenn die Schmerzen ihn beutelten, häutete sich die Furcht und wuchs. Edwin nahm das Blatt Papier halb die Leiter mit hinauf, die zur Galerie führte. Er hätte sich nicht so einfügen sollen, dachte Robin, während er ihn beobachtete. Es ergab keinen Sinn. Edwin trug ein weißes Hemd und eine Weste, deren Rückseite aus elfenbeinfarbenem Satin war. Seine langen Beine steckten in einer wolkengrauen Flanellhose, die weich aussah. Er war für diese ländliche Gesellschaft übertrieben elegant gekleidet. Charlie hatte beim Frühstück ein Sakko getragen. Edwin war von schmächtiger Statur, substanzlos und unterpigmentiert vor der üppigen Schwere der Regale und der Bücher. Edwin sagte, »Zeta 29.4« und die Leiter flog auf ihrer Schiene zur Seite, als würde sie von einer enthusiastischen Hand geschoben, und trug Edwin in die Ecke der Bibliothek. Robin zog ein Stück Papier heran und fing an, die Vision zu zeichnen, an die er sich am deutlichsten erinnerte. Der gläserne Fußboden mit seinen dunklen geometrischen Linien, der Blick nach oben, die vielen Füße, die darauf hin und her liefen. Er war so vertieft in diese Tätigkeit, dass er nicht aufblickte, als Edwin einen kleinen Stapel Bücher auf einem Ende des Tisches ablegte. Er blickte allerdings auf, als Edwin scharf fragte, »Wann sind Sie denn im Barrel gewesen?«
»Wie bitte?«
fragte Robin. Edwin zog Robin das Blatt aus den Händen.
»Das ist der Blick vom Erdgeschoss des Barrel. Das Gebäude, in dem die Magiervereinigung sitzt«,
ergänzte er angesichts der wahrscheinlich ahnungslosen Miene von Robin.
»Wir nennen es den Barrel, weil... aber Sie müssen dort gewesen sein.«
»Ich bin ein Aktenfehler«, sagte Robin.
»Schon vergessen? Ich war nirgendwo außer dort, wo Sie mich hingeschleppt haben. Das kam im ersten Schwung meiner Visionen.«
Edwin betrachtete stirnrunzelnd das Blatt. Er fuhr eine der dunklen Linien mit dem Finger nach.
»Ein echter Ort, an dem Sie noch nie gewesen sind. Das schließt Wachträume aus. Sie könnten in jenem Moment mit den Augen von jemand anderem sehen. Aber warum ein Fluch?«
»So ist es nicht«, sagte Robin. »Beim ersten Mal waren es sehr viele auf einmal und jede war anders und...« Er schluckte und erzählte Edwin dann von der Vision, die er von Lord Hawthorne auf einem Schiff gehabt hatte, während er im Türrahmen von Hawthorns Zimmer gestanden hatte.
»Sah er älter aus? Jünger?«
»Nein.«
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft«, sagte Edwin.
Er schien jetzt nicht mehr mit Robin zu sprechen. Er griff in seine Westentasche und zog eine Schnur heraus, wickelte sie sich rasch um die Hände.
»Nicht die Gegenwart. Vielleicht eine der anderen beiden.«
»Das ist möglich? Die Zukunft zu sehen?«
Edwins Mund wurde schmaler.
»Nein. Oder auch, ja. Hellsehen ist nicht einmal richtige Magie. Niemand weiß, wo es herkommt, und es ist zu selten, als dass es irgendeine Hoffnung darauf gäbe, es richtig zu studieren. Die Hälfte der bestätigten historischen Fälle kam gar nicht bei den Magiern vor. Es gibt derzeit einen in Indien und einen in Deutschland, und ich habe keinen Schimmer von irgendwelchen anderen. Leute, die es haben, werden für gewöhnlich eingesammelt. Sie sind nützlich.«
Er warf Robin einen besorgten Blick zu. Seine Daumen bewegten sich in einem anmutigen Tanz.
»Ich habe noch nie gehört, dass es bei jemandem hervorgerufen wurde. Wenn jemand wüsste, wie man es hervorruft, durch einen Fluch oder auf irgendeine andere Weise, würde derjenige ein Vermögen machen.
Und würde nicht herumlaufen und es einfach so Leuten geben, die sie bedrohen wollen, würde man meinen«, sagte Robin.
Das Fadenspiel, das zwischen Edwins Hände gespannt war, leuchtete nicht. Doch die Luft, die innerhalb der Schnur gefangen war, schimmerte wie über einer heißen Pfanne.
Pi 67, Pi 61, Kappa 14,2, Beta 0, 1, 7 bis 9.
Edwin klatschte in die Hände und drückte die Schnur dazwischen zusammen. Dann machte er eine schnipsende Bewegung. Ein karges Rascheln wie der Wind in halbkahlen Bäumen kam von den Bücherregalen. Und die Bücher drängten sich heraus aus den Regalfächern, wie Mitglieder des Publikums, die auf die Bühne gerufen worden waren, um bei einer, nun ja, bei einer Zaubervorführung mitzuwirken. Sie schwebten zum Tisch herüber und ließen sich in einer Reihe nieder, bereit aufgeschlagen zu werden.
Robin fühlte sich, als sei sein Gesicht ein einziges Fragezeichen. Dem war wohl so, denn Edwin sah ihn an und fing sofort an zu antworten.
»Als ich 12 war, habe ich einen ganzen Sommer damit verbracht, basierend auf Themengebieten meine eigene Tabellensystematik zu entwickeln. Seitdem habe ich das System mehrmals erweitern müssen.«
Er schaute sich um. »Zum Glück kann man einfach immer mehr Zahlen hinzufügen. Ein Alphabetisierungszauber ist, nun ja, komplizierter, als man annehmen würde. Die Notation allein ist eine halbe Seite lang. Aber es gibt ihn schon. Er ist leicht auszuführen. Er eignet sich nur nicht gut für die Präsenzbibliothek. Wo haben Sie studiert?«
»Pembroke College«, sagte Robin. »Hurra, die Light Blues!«
Edwin nickte.
»Ich vermute, die Bibliotheken in Cambridge sind ganz ähnlich sortiert wie die in Oxford. Verzeichnet nach der Regalposition im Magazin?«
»Ich habe keine Ahnung, aber ich nehme es an.«
Soweit es Robin betraf, bestellte man Bücher und bekam sie geholt. Er hatte so wenig Zeit wie möglich in der Bibliothek verbracht.
Auch nicht vernünftiger, wenn man nach Themen stöbern will. Es gibt tatsächlich einen Mann in den Staaten, der eine ähnliche Art von Klassifizierungssystem basierend auf Zahlen veröffentlicht hat. Und ich dachte, ich wäre so klug, als ich mir das allein ausgedacht habe.
Ein Hauch bitterer Selbstironie lag in seiner Stimme.
Robin sagte leicht erstaunt, »Sie waren 12?«
»Die Durchtränkung der Leiter ist auf das Klassifizierungssystem abgestimmt. Und ich habe jedes Buch markiert, sodass der Verzeichniszauber weiß, welches er holen soll.«
Er strich über den Buchrücken in seiner Hand. Ein kurz aufleuchtendes Pi 67 erschien und verblasste dann wieder.
»Sie haben dieses System erfunden?
Sie haben es angewandt?«
Robin sah sich um. Hunderte, Tausende von Büchern.
»Und Sie tragen das Ganze in Ihrem Kopf herum?«
»Ich habe einen Katalog erstellt.«
Edwin deutete auf ein kleines, handgebundenes Buch, das er kein einziges Mal angerührt hatte.
»Und falls Sie andeuten wollen, dass ich ein sehr langweiliges Kind war, lassen Sie mich Ihnen versichern, dass dies in keiner Weise eine originelle Beleidigung wäre.«
Als Robin 12 gewesen war,
hatte er den Sommer damit verbracht, Cricket in Innenräumen zu erfinden, sehr zum Leidwesen einiger antiker Urnen und mindestens eines Fensters. Und er hatte Insekten in Mords Bett versteckt. Plötzlich blitzte das Bild eines blassen, büchernarrischen Jungen vor seinem geistigen Auge auf. Die Sorte, die er in der Schule kaum bemerkt hätte, außer um sich zu fragen, warum sie nicht lustiger sein konnten. Der Tabellen anlegte und geduldig ein Buch nach dem anderen beschriftete, wobei er die Menge seines Wissens zwang, ordentlich unter die Herrschaft seines Verstands zu fallen. »Erinnern Sie mich daran, Sie mir nicht zum Feind zu machen, Edwin Corsay«, sagte er mit einem Lächeln, um zu zeigen, dass er es ohne Spitze meinte. »Ich glaube, Sie haben die Art von Gehirn, mit dem man ein ganzes Land lenken könnte.« Edwin lächelte nicht, doch etwas daran, wie er den Kopf einzog, deutete an, dass er erfreut und unsicher war, wie er mit dieser Freude umgehen sollte.
»Das würde andere Menschen umfassen. Und mit Leuten kann ich weniger gut umgehen. Ich werde mich damit begnügen, alles zu wissen, was ich wissen will«, sagte Edwin ruhig. »Wann und wie ich es zu wissen brauche.«
»Können Sie mir so etwas holen?«, fragte Robin.
»Was?«
Robin suchte nach Ideen. Er wollte einfach sehen, ohne sich den Grund erklären zu können, wie Edwins Finger dieses befehlende heiße Schimmern erneut erschufen. »Gibt es in Ihrer Bibliothek irgendwelche guten Geschichten?« Edwin betrachtete ihn einige Sekunden lang. Robin bereitete sich darauf vor, einen Rüffel zu bekommen, weil er Recherchezeit verschwendete. Dann veränderte Edwin die Position seiner Schnur, entlockte ihr das Schimmern und sagte: »Alpha 90. Die blauen Augen mit dem desinteressierten Blick eines byzantinischen Heiligen auf Robin geheftet. Ein neuer Stapel Bücher kam herübergeschwebt und formierte sich vor Robin. Die meisten hatten abgenutzte, vielgeliebte Einbände und verschmierte Seitenränder. Märchen. Kinderbücher. Zwei waren dicker. Das größte und eindrucksvollste hieß »Geschichten der Eilande«. Abrupt setzte Edwin sich. Seine Stirn glänzte schwach von Schweiß.
»Geht es Ihnen gut?«, fragte Robin.
»Ja. Lesen Sie Ihre Geschichten.«
»Also ist dieser Verzeichniszauber besonders schwer?«
»Nein.«
Edwins Stimme klang wie dünnes Eis. Robin erinnerte sich an Belindas reizende Kommentare beim Abendessen. Derjenige im Raum, der am wenigsten Magie besitzt.
»Die Schnur, verstärkt sie die Wirkung des Zaubers?«, fragte er ins Blaue hinein. »Benutzen Sie sie deswegen?«
Edwins unfreundlicher Ausdruck wurde erst schärfer und dann plötzlich weich.
»Nein«, sagte er, »aber ich verstehe, warum Sie das denken. Man kann sich Ungenauigkeit bei seinem Fadenspiel erlauben, wenn man genug Macht hat, die die Lücken füllt.«
»Ich kann das nicht. Und Magie ist wie jede andere Kraft. Wenn man zu viel davon verwendet, muss man warten, bis sie sich wieder erholt hat. Wenn also innerhalb der nächsten Stunde ein Drache durch das Bibliotheksfenster stürzen sollte, werden Sie uns retten müssen.«
»Ein Drache?« Edwin sah ihn an. Ironie sickerte durch die Ränder herein. Robin grinste.
»Mist, Kerl, ich habe mir schon Hoffnung gemacht.«
»Drachen leben in Büchern«, sagte Edwin und deutete mit dem Kinn zu dem Buch, das vor Robin lag.
»Ich schaue mal, ob ich irgendetwas über ihren Fluch und ihr Hellsehen herausfinden kann.«
Das Indexzeichen Quinquemilia 90 war auch mit Bleistift auf ein Ex-Libris im Einband jedes Buches geschrieben. Als erstes durchblätterte Robin die mit farbigen Bildtafeln und suchte nach Drachen. Doch er fand keine. Stattdessen schlug er die »Geschichten der Eilande« auf und vertiefte sich rasch ins Inhaltsverzeichnis.
»Die Geschichte von der Flöte, die in einen Brunnen fiel. Die Geschichte des Siebenjahrestanzes der Königin. Die Geschichte vom Stein, der niemals barst.«
Er sah auf und stellte fest, dass Edwin nicht mehr saß, sondern auf dem Parkett der Bibliothek müßig Runden drehte, wobei er auf und ab ging, stehen blieb und sich manchmal sogar auf der Stelle drehte oder einen halben Schritt machte, als würde er tanzen. Dabei hielt er sich die ganze Zeit ein Buch vors Gesicht und blätterte gelegentlich eine Seite um. Robin sagte nichts, doch Edwin schien seinen Blick zu spüren. Er blieb stehen und senkte das Buch. Abwehrend sagte er, »Es hilft mir beim Denken.« »Auf jeden Fall billiger als Kaffee«, sagte Robin. Er hatte es als Wink gemeint. Langsam bekam er Hunger und hätte ein paar Kekse vertragen können. Doch Edwin drehte sich bloß um und begab sich zu der gepolsterten Bank, die das größte Fenster in der Mitte ausfüllte, wo er sich niederließ, als wolle er stur seine Behauptung widerlegen. Edwin würde wahrscheinlich nicht zulassen, dass er auf kostbare Bücher krümelte, überlegte Robin und wandte sich dann wieder seiner eigenen Lektüre zu. Er blätterte in dem Buch herum, schnupperte in Geschichten hinein, ließ sich von den Wörtern und Ideen berieseln. Keine der Geschichten war sonderlich umfangreich, was Robin lag. Es war, als würde man seinen Teller mit kleinen Portionen von einem Buffet füllen. Kein Geschmack währte lange genug, als dass er ihn hätte langweilen können. Er hätte nicht sagen können, wie viel Zeit vergangen war, während er in Geschichten versunken war und Edwin gelegentlich zum Tisch herüberkam, um mehr Bücher zur Fensterbank mitzunehmen. Der Fluch packte einmal Robins Arm. Er zählte seine Atemzüge und sperrte das Wimmern in seiner Kehle ein, bis die Schmerzen ihn wieder losließen. Edwin sah kein einziges Mal auf. Schritte ertönten schwach aus einem anderen Bereich des Hauses. Ein- oder zweimal hörte Robin eine erhobene Frauenstimme, die entweder Belinda oder Trudy gehören konnte, oder jemand von den Hausangestellten. Die meiste Zeit herrschte in der Bibliothek die Ruhe, die es schaffte, Bibliotheken zu erfüllen wie eine physische Präsenz. Ganz plötzlich blieb Robins Blick an einem Titel hängen, der in der dichten Liste vergraben war. Die Geschichte von den drei Familien und dem letzten Vertrag. Er blätterte zu der angegebenen Seite. Diese spezielle Geschichte war den anderen sehr ähnlich, kurz und nicht allzu fantasiereich, als sei dem Autor eher wichtig gewesen, den Sachverhalt festzuhalten, als ihn zur Unterhaltung auszuschmücken. Sie beschrieb, wie der letzte Hof der Feen die Entscheidung traf, das Reich der Sterblichen zu verlassen und in ihr eigenes Reich zurückzukehren, und erzählte von dem offiziellen Vertrag, der zwischen diesen Feen und den drei größten magischen Clans Britanniens geschlossen worden war, um etwas Magie für den Nutzen der Menschen zu bewahren. Eine kleine gedruckte Illustration war in den Text eingefügt. Die schwarzen Linien bildeten eine wenig beeindruckende Abbildung der drei Gegenstände, von denen die Geschichte behauptete, dass sie die physischen Symbole des Vertrags darstellten: eine Münze, ein Kelch, ein Messer. Robin zuckte zusammen, als sich etwas in seinem Augenwinkel bewegte. Es war eine andere Katze als die, die sie im Gespräch mit dem Geist auf der Treppe vorgefunden hatten. Diese hier war weiß mit rotbraunen Flecken, und sie schlich gezielt auf die Fensterbank zu, die als der sonnigste Ort im Raum vermutlich ein Stammplatz war. Nach Katzenart blieb sie beleidigt stehen, als sie feststellte, dass die gepolsterte Bank von Edwin belegt war. Mit einer einzigen entschlossenen Bewegung sprang die Katze auf Edwins Schoß und stupste fordernd mit dem Kopf gegen das Buch. Ein Lächeln stahl sich auf Edwins Gesicht. Erst hob sich ein Mundwinkel und dann der andere. Es war ein sehr kleines Lächeln, und es sah aus, als würde es sich nicht oft aus der Gefangenschaft heraustrauen. Edwin klappte in der einen Hand das Buch zu. Mit der anderen streckte er die schlanken Finger aus und kraulte die Katze unterm Kinn. Im selben Augenblick spähte die Sonne wohl gerade hinter einer Wolke hervor, denn das Licht, das auf die Fensterbank fiel, veränderte sich. Robin merkte, dass er hinstarrte, doch er konnte den Blick nicht abwenden.
Edwins farbloses Selbst hatte das Weißgold des Sonnenlichts aufgenommen, und er sah geradezu ätherisch aus, wie eine Fee aus dem Buch, eine Hexe mit ihrem Vertrauten. Robins Eindruck traf noch immer zu. Edwin war nicht schön. Doch aus diesem Winkel, mit diesem Lächeln wie einem Geheimnis hinter Glas, hatte er etwas. Eine zarte, stürmische Attraktivität, gleich einer Turner-Skizze, die Robin traf wie ein sauberer Kinnhaken. »Edwin?« sagte Robin. Es kam dünner heraus, als er beabsichtigt hatte. Er ging zur Fensterbank und zeigte Edwin die Geschichte, die er gefunden hatte. Edwins Stirn furchte sich, während er las. »Ich erinnere mich daran«, sagte er. »Alle Magier in Großbritannien stammen angeblich von einer dieser legendären drei Familien ab, über irgendeine Blutlinie. Nun, die Männer, die sie angegriffen haben, sind Sie sicher, dass Sie genau das gesagt haben? Der letzte Vertrag?«
»Ich glaube schon.«
»Es ist höchstwahrscheinlich Zufall. Das ist nur eine Geschichte.«
»Magie ist auch nur eine Geschichte«, sagte Robin. »Wenn es Magie gibt, dann gibt es doch gewiss auch Feen, oder gab sie?«
»Das ist keine logische Folgerung«, sagte Edwin und verfiel wieder in den Tutorenmodus. »Wir haben ebenso wenig konkrete Beweise für die historische Existenz von Feen wie für die von Drachen. Außer dass die Leute, die nach diesem Vertrag suchen, nicht nur in Büchern leben«, sagte Robin verärgert. »Das ist keine Garantie, dass sie sich nicht auf dem Holzweg befinden.« Edwin lenkte sichtlich ein. »Es stimmt, dass wir eine ähnliche Art von Ursprungsmythos auch aus anderen Kulturen kennen. Die Vorstellung, dass die Magie nie uns gehörte, dass jeder Zauber das Ergebnis von Übereinkünften zwischen uns und einem Volk magischer Wesen zu sein pflegte. Der vertragliche Charakter dieser speziellen Version ist sehr englisch.« Wieder dieses kleine Lächeln. »Es steht in Dufays Gedicht. Wir halten die Gaben der Morgendämmerung von denen, die nun verschieden und von uns gegangen sind.«
»Richtig, Sie wollten mir den Rest davon zeigen.«
Edwin warf einen Blick auf die Bücher, als sei er versucht, die Lehrstunde fortzusetzen. »Wir haben Nützlicheres zu tun. Ich will nicht herausfinden, wie viel schlimmer Ihr Fluch werden wird, wenn wir ihn nicht entfernen können, und ich kann mir vorstellen, dass Sie darauf ebenso wenig erpicht sind.« Robin schluckte, und seine Stimmung verdüsterte sich, als ein weiterer Spritzer Angst aus ihm herausgepresst wurde, wie Zitronensaft. Irgendwo im Haus schlug eine Uhr zur halben Stunde.
»Nein!«
»Flüche, die in die Luft gelegt werden und auf der Haut erscheinen, fallen in eine bestimmte Kategorie von Runenmagie«, sagte Edwin. Nun war es an ihm, Robin eine Seite in seinem Buch zu zeigen, obwohl nur Gott wusste, was er erwartete, dass Robin daraus mitnehmen würde. »Obwohl ich noch immer keinen einzigen Hinweis darauf finden kann, dass die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen, bei jemandem hervorgerufen werden kann. Ich denke, Sie sollten das für sich behalten. Es spielt keine große Rolle, wenn wir den anderen von dem Fluch erzählen, aber echtes Hellsehen ist zu selten. Die Hälfte der Magiervereinigung würde vor ihrer Tür stehen, sobald wir zurück in die Stadt kämen, wenn es auch nur ein Raunen darüber gäbe, dass es das sein könnte.« Ein humorloses Lächeln. »Und ich glaube nicht, dass irgendjemand aus Bells Freundeskreis weiß, wie man raunt.« Robin dachte, dass er sich wirklich sehr gut dabei anstellte, sich mit einem ganzen Haus voller müßig gehender Magier herumzuschlagen. Ihn schauderte bei der Vorstellung von politischen Magiern weggeschleppt zu werden.
»Ich kann den Mund halten«, sagte er.
»Lassen Sie mir das hier«, wies Edwin ihn an und hiefte die Geschichten der Eilande hoch. Robin seufzte und überließ Edwin das interessanteste Buch an diesem Ort,
um sich zu einem ganzen Stapel äußerst langweilig aussehender zu gesellen. Eine Weile schlenderte er noch beide Etagen der Bibliothek entlang und stöberte auf die nicht magische Art, zog Dinge aus dem Regal und genoss die unverständliche Neuartigkeit der Titel. Sein Magen fing an zu knurren, mit echtem Bedarf nach einem Mittagessen, und die Sonne, die durchs Fenster schien, ließ seine Beine jucken vor Verlangen, sich richtig zu dehnen. Bei einer normalen Hausgesellschaft hätte er sogar eine Runde Cricket vorgeschlagen. Doch vielleicht mochten Magier etwas so Banales nicht. Oder vielleicht spielten sie auch mit einem Ball, der dem Schläger auswich und versuchte, sich gegen die Schienbeinschoner zu werfen. Wenn es keinen richtigen Sport gab, den man ausüben konnte, klang auch ein bisschen Ruder nicht übel, nachdem er den ganzen Vormittag drin verbracht hatte. Selbst eine erfrischende Runde durch den See zu schwimmen, hätte ihm zugesagt. Während er mit den Gedanken woanders war, betastete Robin die wackelige Reihe von Büchern, die er halb aus dem Regal gezogen hatte und deren hervorstehende Buchrücken ein sinnloses Muster bildeten. Einige davon fielen zu Boden und Robin beeilte sich, sie aufzuheben.
»Warten Sie, bringen Sie sie her«, sagte Edwin. »Haben Sie die Einbände beschädigt?«
Robin versuchte sich an einer entschuldigenden Grimasse, als er die Bücher zum Tisch trug. Die Seiten des einen sahen seltsam gezackt und unregelmäßig aus, und Robin wurde durch unverhältnismäßige Panik flau im Magen. Doch er erkannte, dass tatsächlich ein viel kleineres Buch in das größere geschoben worden war und jetzt herausrutschte. Er zog es ganz heraus. Es war eine dünne Broschüre. Der Einband war violett. Seine Finger ließen los, als hätte er sich verbrannt, und er ließ die Broschüre auf den Tisch fallen. Dann wurde ihm klar, dass diese Handlung das Verräterischste war, was er hätte tun können. Robin sah auf. Edwin sah weder entsetzt noch verlegen aus, nicht einmal dezent neugierig. Edwins Gesichtsausdruck zeigte eine wachsame Leere. Er musterte Robins Gesicht und Robin sah den Augenblick, in dem er eine Entscheidung traf, begründet in dem, was er dort sah. Er fragte sich, ob Edwin vielleicht versuchen würde, sich herauszureden. Stattdessen sagte der bedächtig, »Ich hatte vergessen, dass ich welche davon mit hierher genommen hatte. Behalten Sie es besser, ehe jemand anderes darauf stößt.«
»Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Leute danach lechzen, es in die Finger zu bekommen.«
Robin schlug das größere Buch auf und las das Titelblatt vor. Eine Abhandlung über die Hauptvarianten temporaler Sätze in der Taumokinetik.
»In der Tat, leichte Unterhaltung«, sagte Edwin trocken.
Robins Gelächter drang zu schnell heraus, als dass er es noch hätte unterdrücken können. Wieder huschte dieses kleine Lächeln über Edwins Gesicht. Robin öffnete die violette Broschüre, um deren Titel zu lesen, der über den in kleinerer Schrift gedruckten Worten »Von einem Römer« stand. »Die Heldentaten eines Schiffsjungen. Ich glaube, an das erinnere ich mich. Es gibt ziemlich viele Auspeitschungen.«
»Ich«, sagte Edwin, als es heftig und beiläufig an die offene Tür der Bibliothek klopfte. »Schaut euch nur an, so erschrocken, als hätte jemand einen Blitzzauber ausgelöst«, sagte Billy Byatt. »Setzt euch in Bewegung, macht euch fürs Mittagessen frisch. Bells Befehl. Was ist denn überhaupt so verflucht wichtig, dass ihr den ganzen Vormittag eingesperrt mit Büchern verbracht habt?« »Regierungsarbeit«, sagte Edwin. »Recherche. Du würdest es bestimmt langweilig finden.«
»Ohne Frage«, sagte Billy fröhlich. »Hopp, hopp«, und war wieder verschwunden.
Robin schob das römische Traktat zurück in die Abhandlung und zusammen stellten sie die misshandelten Bücher zurück ins Regal, ehe sie die Bibliothek verließen. Die Atmosphäre zwischen ihnen war zugleich leichter und gewichtiger geworden. Was Hawthorne über Edwin angedeutet hatte, hatte die violette Broschüre bestätigt. Und für Edwin musste es wesentlich mehr gewesen sein als das. Es musste gleichbedeutend sein mit der Erkenntnis. Einem ersten flüchtigen Eindruck davon, dass Robin ebenfalls jemand war, der die Gesellschaft anderer Männer suchte. Oder zumindest vertraut war mit einem der bekannteren Autoren homosexueller Erotika, die ein ansonsten seriöser Laden in der Charing Cross Road vertrieb. Robin dachte über die Schnur nach, die Edwin bei seinen Zaubern verwendete. Wie eine bestimmte Fadenspielfigur 5, 6 oder auch 8 Linien haben konnte, die die eine Hand mit der anderen verbanden. Sie aneinanderband. Robin und Edwin hatten bereits eine Handvoll Geheimnisse geteilt, und nun teilten sie ein weiteres. Und dieses Bewusstsein ihrer gemeinsamen Natur, auf eine Weise, die nicht das Geringste mit Magie zu tun hatte, hing zart und unausgesprochen zwischen ihnen, als sie den Raum verließen.